Vater im Himmel, wir danken dir für jeden Einzelnen der vielen guten Gründe, dir zu danken, die du uns gibst. Danke, dass wir nicht einfach nur dazu verpflichtet sind, dir zuzujubeln, sondern dass das Danken aus unserem Herzen kommt. Weil du gut bist, weil du Gutes denkst über uns, weil das, was du tust, gut ist und weil du Gutes im Sinn hast mit unserem Leben. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, unsere Herzen dir zuzuwenden, damit wir hören und verstehen, was du uns sagen willst. Amen. Ihr Lieben, so viel Gutes. Das Thema der Predigt heißt auch die gute Nachricht. Ihr Lieben, ich will mal so ein bisschen einsteigen und auch die Probleme, die damit zu tun haben, ansprechen. Ihr Lieben, habt ihr das schon gehört? Es gibt Leute, die sagen, wenn wir das Coronavirus nur entschlossen ignorieren, dann wird es von ganz allein entscheiden. Oder es gibt Leute, die sagen, wenn Sie unser Pulver im Online-Shop kaufen, dann werden Sie von ganz allein an Gewicht abnehmen, ohne jede Anstrengung. Oder es gibt Leute, die sagen, wenn Sie unsere Partei wählen, dann werden wir alle Probleme für Sie lösen, ohne Ihnen etwas abzuverlangen. Habt ihr schon gehört? Das klingt alles gut. Es ist aber alles nicht wahr. Und manchmal kann man sich fragen, wenn etwas so gut klingt, muss es dann immer falsch sein? Muss es dann unwahr sein? Sind Good News, wie heute der deutsche Name ist, Good News immer auch Fake News? Sind gute Nachrichten immer auch falsche Nachrichten? Wir haben in den letzten 200 Jahren als ganze Gesellschaft eine gesunde Skepsis gelernt. Wir haben gelernt, skeptisch zu sein gegenüber dem, was Mächtige und Fürsten und Könige so alles vermutbaren lassen. Skeptisch zu sein gegenüber dem, was Ideologien und Propaganda so alles hinausposaunen. Skeptisch zu sein, was dem gegenüber, was uns die Werbung verspricht. Und ich glaube, das kann auch gut so sein. Wir sind mit dieser Skepsis in den letzten 200 Jahren, also nicht nur wir, sondern fast alle, ganz gut gefahren. Aber im persönlichen Leben, da sehen wir das dann doch etwas anders. Wenn eine Nachricht im persönlichen Leben gut klingt, dann hoffen wir insgeheim, dass sie auch wahr ist. Zum Beispiel, du, heute gibt's 20% Rabatt für alles im Elektronikmarkt. Oder du, der Arzt vermutet, das wird nichts Schlimmes sein, wird nichts Schlimmes sein. Oder du, es könnte sein, dass ich tatsächlich dieses Stipendium bekomme. Und die meisten Menschen hören solche Nachrichten mit der Hoffnung, dass sie auch wirklich wahr sind. Einfach, weil sie so gut klingen. Wenn eine Nachricht gut ist, ja dann wenden wir uns in der Regel ihr auch zu. Ja dann, ein Schlagwort, dann lehnen wir uns in die Nachricht hinein. Obwohl wir noch gar nicht ganz sicher wissen, ob sie auch wirklich wahr ist. Ihr Lieben, wegen solcher Dinge sind wir jetzt nicht hier. Ihr Lieben, wie ist das mit dem Glauben, mit unserem Glauben? Wie ist das mit der Frage nach Gott? Wie ist das mit der guten Nachricht? Mit dem Evangelium? Der amerikanische Pastor und Autor Andy Stanley hat mal die Frage gestellt, warum sich eigentlich so viele Menschen desinteressiert vom christlichen Glauben abwenden. Und oder ihn mindestens links liegen lassen. Und seine These war, vielen Menschen ist der Glaube deswegen irrelevant, weil sie ihn für nicht deswegen irrelevant, weil sie ihn für unwahr halten würden etwa, sondern sie sind, weil sie nicht davon überzeugt sind, dass die gute Nachricht für sie selbst wirklich gut ist. Es mag sein, dass die gute Nachricht gut ist für ein paar fromme Spezialisten, die den Glauben zu ihrem Beruf gemacht haben oder wenigstens zu ihrem Hobby. Ich glaube, das stimmt, dass Andy Stanley da auf einer richtigen Spur unterwegs ist. Viele Christinnen und Christen und ihre Gemeinden und Kirchen sind damit beschäftigt und sie verschwenden viel Energie darauf, ihre Umwelt zu überzeugen, dass die gute Nachricht wirklich wahr ist. Sie argumentieren und diskutieren und überzeugen. Aber ich denke, die meisten Menschen interessieren sich nicht dafür, ob die gute Nachricht absolut wahr ist, solange sie nicht davon überzeugt sind, dass sie für sie selbst auch gut ist. Wie gut ist die gute Nachricht? Darüber möchte ich heute mit euch nachdenken. Und ich lade euch ein, mitzukommen in die eine Szene, und zwar in den Erstkontakt, in den allerersten Kontakt der Menschheit überhaupt mit der guten Nachricht. In die Weihnachtsgeschichte. Das ist nur ein ganz kurzer Ausflug, es ist keine Weihnachtspredigt. Aufgezeichnet vom Evangelisten Lukas in seinem Evangelium. Er berichtet von Maria und Josef im Stall und von den Engeln, und draußen sind die Hirten mit ihren Schafen. Und plötzlich wird diesen Hirten ein Blick in die unsichtbare Wirklichkeit Gottes eröffnet. Und Licht umstrahlt sie, und die Engelchöre treten auf. Und einer der Engel hat für sie eine Nachricht, und zwar ist das jetzt die gute Nachricht. Der Engel sagt: Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. In Klammern, denn euch ist heute der Heiland geboren. Große Freude, sagt der Engel. Er sagt nicht, ich verkündige euch eine große Wahrheit. Er sagt nicht, ich verkündige euch eine absolut überzeugende Wahrheit, sondern er sagt, eine große Freude. Eine gute Nachricht, die gute Nachricht, dass Gott in Jesus Christus in diesem Stall in Bethlehem zur Welt kommt, ist eine gute Nachricht. Es ist die gute Nachricht, um die es heute geht, hier in der Predigt, das Evangelium. Und wem gilt dieses Evangelium? Das wird ein großer Abschnitt sein hier. Diese gute Nachricht, der Engel sagt, allem Volk, ausnahmslos, jedem Menschen, egal wie gut oder wie nicht gut er ist. Die gute Nachricht ist für alle, nicht nur für Spezialisten, die ihren Glauben zu ihrem Beruf oder zu ihrem Hobby gemacht haben, auch für alle anderen. Auch für die Nicht-Religiösen, auch für die Ausgegrenzten, auch für die Schuldigen gilt die gute Nachricht. Auch für die Sünder gilt die gute Nachricht, die Verkrüppelten. Für alle. Und diese gute Nachricht ist so gut, dass die alle hören und in Bewegung geraten. Die Weisen aus dem Morgenland, die ziehen dem Stern nach Bethlehem. Sie bewegen sich auf Jesus zu. Die Hirten lassen ihre Schafe auf den Feldern stehen und sie bewegen sich auf den Stall hin. Und Maria bewegt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und 30 Jahre später, als Jesus dann ins öffentliche Licht tritt, hat er ganz viele Menschen bewegt. Und sie laufen ihm in Scharen nach. Warum? Etwa weil sie davon überzeugt sind, dass jetzt eine wahre Nachricht da ist, die so wahr ist. Nein, ich glaube, dass sie davon angezogen wurden, dass die gute Nachricht für sie alle so gut ist. Sie lehnen sich in die gute Nachricht hinein. Sie können nicht schweigen von dem, was sie an Gutem von Jesus gehört haben und mit ihm erlebt haben. Und Jesus, Nachfolger, die Nachfolger von Jesus damals, waren davon so ergriffen, wie gut die gute Nachricht für sie persönlich ist, dass sie die aufgeschrieben haben. Die gab es ja vorher noch nicht schriftlich. Und das hat nicht nur einer gemacht, und das ist nicht nur einmal passiert, sondern viele Male. Noch vor der Weihnachtsgeschichte mit Maria und Josef und dem Stall und den Hirten und den Engeln schreibt der Evangelist Lukas im ersten Kapitel, Vers 1 bis 5.
Lieber Theophilus, schon viele haben versucht, all das aufzuschreiben, was bei uns geschehen ist, so wie es die Augenzeugen berichtet haben, die von Anfang an dabei waren. Ihnen hat Gott den Auftrag gegeben, die rettende Botschaft weiterzusagen. Nun habe auch ich mich sehr darum bemüht, alles von Anfang an genau zu erfahren. Ich will es dir, lieber Theophilus, jetzt der Reihe nach berichten. Du wirst merken, dass alles, was man dich gelehrt hat, richtig und wahr ist.
Wir wissen heute nicht viel über diesen Theophilus, dem Lukas sein Evangelium gewidmet und geschrieben hat, für den Lukas die gute Nachricht aufgeschrieben hat. Er war offensichtlich ein Jesus-Nachfolger gegen Ende des ersten Jahrhunderts und der Jesus vor seiner Himmelfahrt nicht mehr persönlich erlebt hat. Und dieser Theophilus muss mit den Grundzügen des christlichen Glaubens schon erzogen worden sein und vertraut gewesen sein. Er hat vermutlich schon erlebt, dass die gute Nachricht für ihn selbst tatsächlich gut ist. Und nun brennt er darauf, mehr darüber zu erfahren. Und Lukas recherchiert und erkundigt sich sorgfältig, wie er schreibt. Er sichtet alle Erfahrungsberichte all der Christinnen und Christen, die nahe dran gewesen sind, was Jesus getan hat. Und das, was Theophilus nur aus der Weitererzählung kennt. Und weil die gute Nachricht auch für ihn so gut ist, schreibt Lukas eben all das auf. Und viele andere tun es auch. Und es ist nicht die Bibel, die die ersten Christen hervorgebracht hat, sondern umgekehrt, es sind Menschen wie Lukas, wie Theophilus, die die erste Bibel hervorgebracht haben. Das Neue Testament. Ein bisschen warm. Also, alles Menschen, die die gute Nachricht als so gut erfahren haben, dass sie sich alle in diese gute Nachricht hineinlehnen und die sich entschieden haben, diesem Jesus zu folgen. Und ich lade euch heute ein, in drei Situationen, drei Beispielen dieser ersten Nachfolger von Jesus mal mit einzusteigen. Wir schauen uns an, wie diese Menschen damals die gute Nachricht als gut erlebt haben, für sich ganz persönlich. Die erste Situation steht im Lukas-Evangelium im 5. Kapitel, Vers 17 bis 26.
Und es begab sich eines Tages, als Jesus lehrte, dass auch Pharisäer und Lehrer des Gesetzes da saßen, die gekommen waren aus allen Dörfern aus Galiläa und Judäa und aus Jerusalem. Und die Kraft des Herrn war mit Jesus, dass er heilen konnte. Und siehe, einige Männer brachten einen Menschen auf einem Bett. Der war gelähmt. Und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor Jesus zu legen. und weil sie wegen der Menge keinen Zugang fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinunter mit dem Bett mitten unter sie vor Jesus. Und als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Deine Sünden sind dir vergeben. Was bildet sich dieser Mensch eigentlich ein? Entrüsteten sich da die Pharisäer und Schriftgelehrten. Das ist Gotteslästerung. Nur Gott kann Sünden vergeben. Jesus durchschaute sie und fragte: Wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist es leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder diesen Gelähmten zu heilen? Aber ich will euch zeigen, dass der Menschensohn die Macht hat, schon hier auf Erden Sünden zu vergeben. Und er forderte den Kranken auf: Steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Da stand der Mann vor aller Augen auf, nahm seine Trage, ging nach Hause und dankte dabei Gott. Fassungslos und von Furcht erfüllt sahen ihm die Leute nach. Doch dann fingen sie an, Gott zu loben, und sie riefen: Wir haben heute Unglaubliches gesehen.
Also da werden zuerst die Priester, die Pharisäer und Schriftgelehrten genannt, so schreibt Lukas. Die sind gekommen, weil sie herausfinden wollten, ob dieser Jesus aus theologischer Sicht tatsächlich der Messias sein kann. Ob die gute Nachricht denn wirklich wahr sein könnte. Und das wollten sie zuerst einmal klären. Aber die Männer, die diesen gelähmten Freund durch das Dach hinuntergelassen haben, die sind aus einem ganz anderen Grund gekommen. Sie sind gekommen, weil sie spüren, diese gute Nachricht von Jesus, die ist wirklich gut. Sie hoffen, dass Jesus ihrem Freund helfen und ihn heilen kann. Und Jesus tut weit mehr als das. Als er ihren Glauben sah, sprach er: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus macht damit deutlich, Gott ist nicht nur so gut, dass er diesen Menschen heilt, Gott ist noch viel besser. Gott ist so gut, dass er ihm seine Schuld vergibt. Die ganze Schuld seines Lebens. Moment, Moment, rufen die Pharisäer und Schriftgelehrten. Welche Schuld ist gemeint? Welche Schuld ganz genau? Das wird in dieser Situation von Jesus gar nicht verhandelt. Jesus geht mit dem Gelähmten kein Sündenregister durch. Er verordnet kein Bußgebet. Er lässt sich kein vorgeschriebenes frommes Formular ausfüllen. Lukas nennt in seinem Bericht nur einen Grund, warum Gott die Schuld dieses Menschen vergibt: weil Gott gut ist. Und weil die Männer mit Blick auf ihren gelähmten Freund dieser Güte, dieser guten Nachricht vertrauen. Gott ist gut zu Menschen, zu allen Menschen, nicht nur zu Spezialisten. Und das ist der Moment, in dem die Pharisäer und Schriftgelehrten Betrug wundern. Fake News, das ist doch zu schön, um wahr zu sein. Dir sind deine Sünden vergeben. Das kann doch nur Gott sagen. Jesus, du kannst doch keine Sünden vergeben. Das kann doch nur Gott. Doch, sagt Jesus, das kann ich. Was denkt ihr Pharisäer in eurem Herzen? Und Jesus fragt, ist das leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit er aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und sogleich stand er auf vor ihren Augen, nahm das Bett, auf dem er gelegen hatte, und ging heim, und er pries Gott. Es stimmt, sagte Jesus, es ist wirklich leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Und nur Gott kann das wirklich tun. Und er kann das wirklich machen. Genauso wie er diesen Menschen heilen kann. Und ich zeige euch beides, sagt Jesus, dass Sündenvergebung und Heilung aus derselben Quelle kommt. Nämlich aus der Güte Gottes. Aus der Tatsache, dass Gott gut zu Menschen ist, zu allen Menschen. Lasst es mich euch zeigen. Und dann heilt er den Gelebten. Und die, die es erleben, sind aus dem Häuschen. Und sie waren alle fassungslos und sie priesen Gott. Die Leute waren begeistert. War das echt? Ja, ist Gott wirklich gut zu uns Menschen? Er ist wirklich in diesem Jesus in unsere Welt gekommen. Ja, Gott ist in Jesus mitten unter uns und alle können das erleben. Wie hatte doch der Engel nochmal gesagt, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Gott ist gut zu uns Menschen. Die gute Nachricht ist wirklich gut. Und wiederum eine kleine Wiederholung, und zwar nicht nur für fromme Spezialisten, nicht nur für Pharisäer und Schriftgelehrte, sondern für alle. Und darum geht es jetzt in der zweiten Situation, Lukas 5, Vers 27 bis 29.
Als Jesus weiterzog, sah er den Zolleinnehmer Levi am Zoll sitzen. Jesus forderte ihn auf, komm, geh mit mir. Ohne zu zögern verließ Levi alles und ging mit ihm. Kurz darauf gab er für Jesus in seinem Haus ein großes Fest und lud dazu viele Zolleinnehmer und seine anderen Freunde ein. Jesus und die Jünger aßen mit ihnen zusammen. Da empörten sich die Pharisäer und Schriftgelehrten. Weshalb gebt ihr euch mit solchem Gesindel ab, sagten sie zu den Jüngern. Jesus antwortete, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um die Menschen in Gemeinschaft mit Gott zu rufen, die ohne ihn leben und nicht solche, die sich sowieso an seine Gebote halten.
Also, danach ging Jesus hinaus und sah den Levi, einen Zöllner, am Zoll sitzen und er sagte einfach, folge mir nach. Und Levi verließ alles, stand auf und folgte Jesus nach. Und Levi richtet ihm ein großes Mahl zu in seinem Haus. Und viele Zöllner und andere saßen mit ihm zu Tisch. Jesus lädt diesen Levi ein. Und er ist offensichtlich nicht gekommen, Jesus, um den Selbstgerechten zu bestätigen, dass sie alle auf der richtigen Seite sind. Jesus ist gekommen, um denen Gutes zu tun, die genau wissen, dass auch sie die gute Nachricht dringend brauchen. Und Jesus sieht diesen Zöllner an seiner Zollstation sitzen. Er ist ein Kollaborateur mit der römischen Besatzungsmacht, ein Krisengewinnler, könnte man sagen, jemand, der so die Legalität mit den eigenen Landsleuten längst aufgekündigt hat, jemand, der Freunde hat, die genauso korrupt sind wie er. Und zu diesem Mann sagt Jesus, komm, folge mir nach. Und diese Einladung von Jesus ist nicht wie eine Aufforderung, Wahrheitswissen zu speichern. Komm, Levi, glaub mal das Richtige, sondern sie ist die Aufforderung von Jesus und durch Jesus, den guten Vater im Himmel kennenzulernen selbst. Und ihm zu vertrauen. Wisst ihr, dass Gott gut ist, das erleben wir nicht dadurch, dass wir die gute Nachricht für wahr halten, sondern wir erleben es dadurch, dass wir Jesus nachfolgen. Wenn wir Jesus vertrauen, jeden Tag neu, jeden neuen Tag wieder, wenn wir uns einlassen auf das, was er uns zeigt, und wie er uns sagt, was er uns sagt, dann können wir am Ende erleben, wie sich durch unser Leben, durch die gute Güte Gottes, vieles tatsächlich verändert. Das ist die Kraft der guten Nachricht. Und Levi hat das erlebt. Jesus zu folgen, das hat sein Leben verändert. Schon gleich am Tag 1 fing es an. Er, der Zöllner, lädt Jesus ein und auch alle seine Freunde zu einem Festmahl. Alle seine Zöllnerfreunde kommen und erleben, wie Levi sagt: Hey, liebe Freunde, Jesus kommt zu mir in mein Haus. Kommt ihr doch auch. Ihr seid herzlich eingeladen. Und für alle diese Leute ist die gute Nachricht wirklich gut, weil sie sie dringend brauchen. Und wieder sind es die, die sich für besser halten, die ein Problem damit haben. Die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen zu seinen Jüngern: Warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Jesus, weißt du nicht, was für ein Typ der Levi ist? Weißt du nicht, was der für Freunde hat? Siehst du die nicht? Kennst du nicht die Wahrheit über ihn? Weißt du nicht, wie er mit seinen eigenen Landsleuten umgesprungen ist? Weißt du nicht, wie korrupt der ist? Doch, sagt Jesus, genau das weiß ich. Und dann erklärt er es ihnen: Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern die Sünder einzuladen. Und Jesus macht klar: Ich bin nicht gekommen, um jeden Menschen die Wahrheit auf den Kopf zuzusagen. Erst recht nicht die Wahrheit, die diese Menschen selber längst wissen. Sondern Jesus ist gekommen, um Sündern die gute Nachricht zu zeigen und erleben zu lassen. Jesus ist nicht gekommen zum Streit, um den Sündern zu zeigen, wo der Hammer hängt. Jesus ist gekommen, um Menschen einzuladen in den Raum der Güte seines Vaters im Himmel. Und zwar alle Menschen, nicht nur die, die sich selbst für gut halten, sondern ganz besonders die, die auf die gute Nachricht dringend angewiesen sind. Gott will allen helfen. Wie hat der Engel nochmal gesagt? Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk, allem ist bei mir jedes Mal fett gedruckt, die allem Volk widerfahren wird. Gott will alle. Die gute Nachricht ist wirklich gut für alle. Und jetzt wieder zu den Pharisäern und Schriftgelehrten. Vielleicht ist das für sie die schmerzhafteste Erkenntnis. Ich meine, ein einmaliges Mitleid mit dem Gelähmten, den Jesus gerade geheilt hat, das kann man Jesus noch durchgehen lassen. Das mag man noch angehen. Aber wenn Jesus sagt, dass Gott grundsätzlich Typen wie Levi, wie diesen Zöllner, in sein Herz schließt, das ist doch nicht gut, oder? Kann das wirklich wahr sein? Ja, sagt Jesus. Die gute Nachricht ist deshalb gut, weil Gott in sich selbst gut ist. Das wird deutlich in der dritten Situation, Lukas 6, 27 bis 35.
Euch allen sage ich: Liebt eure Feinde, sagt Jesus, und tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die Menschen, die euch Böses wünschen, und betet für alle, die euch beleidigen. Gib jedem, der dich um etwas bittet, und fordere nicht zurück, was man dir genommen hat. So wie ihr von anderen behandelt werden möchtet, so behandelt sie auch. Oder wollt ihr dafür belohnt werden, dass ihr Menschen liebt, die euch auch lieben? Das tun selbst die Leute, die von Gott nichts wissen wollen. Ist es etwas Besonderes, denen Gutes zu tun, die auch zu euch gut sind? Das können auch Menschen, die Gott ablehnen. Ihr aber sollt eure Feinde lieben und den Menschen Gutes tun. Ihr sollt ihnen helfen, ohne einen Dank oder eine Gegenleistung zu erwarten. Dann werdet ihr reich belohnt werden. Ihr werdet Kinder des höchsten Gottes sein, denn auch er ist gütig zu Undankbaren und Bösen.
Ja, ihr Lieben, Liebt eure Feinde, sagt Jesus. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch beleidigen. Und ich komme jetzt zum Epizentrum der christlichen Ethik, zur Bergpredigt. Zur Antwort auf die Frage, was heißt es eigentlich, gut zu sein? Was ist wirklich gut? Jesus nimmt diese Frage auf. Und er knüpft zuerst einmal an die damals übliche Vorstellung und die auch heute noch vielerorts üblich ist, an die menschliche Ethik. Tut denen Gutes, die euch Gutes tun. Segnet die, die euch auch segnen. Leihe denen etwas, die auch dir etwas leihen. Bete für die, die auch für dich beten. Also, fett gedruckt, so wie du mir, so ich dir. Und dazu sagt Jesus, das ist zu wenig. Zweimal, das ist zu wenig. Es gibt eine andere, eine höhere Qualität von Gutsein. Liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet die, die euch nicht segnen, sondern die, die euch verfluchen auch. Bittet für die, die euch beleidigen. Und warum solltet ihr so leben wollen, fragt Jesus. Und er antwortet gleich selbst, weil der Gott, dem ihr folgt und dem ihr vertraut seid, so ist. Weil er so gut ist. Und ich glaube, das ist der tiefste Grund für eine christliche Ethik. Es gibt kein Du sollst, wie bisher vor Jesus, sondern ein Gott ist. Und ihr könnt auch so sein. Und deshalb ist er auch gut zu Menschen. Und deshalb will Gott alle Menschen. Und das färbt auf alle, die Jesus folgen. Und wenn ihr so liebt, sagt Jesus, wird euer Lohn groß sein. Und ihr werdet Kinder des Höchsten sein. Denn er ist auch gütig zu den Undankbaren und Bösen. Das müssen wir uns erst einmal auf der Zunge zergehen lassen. Gott ist auch undankbar, Gott ist auch gut zu den Undankbaren und Bösen. Und ich glaube, das macht die Schriftgelehrten und Pharisäer damals sehr nervös. Und manche Menschen heute auch. Ihr Lieben, das ist das nicht, was ich gerade gesagt habe, ist auch die Guten, die Undankbaren und Bösen, ist das nicht für manche Menschen ein Freibrief für ein unmoralisches Leben? Kann da nicht jeder kommen und zu Gott gehören wollen? Ist unsere fromme Moralität dann nicht entwertet? Wenn ich mir so die Moralität mancher religiöser Menschen anschaue, dann könnte man auf die Idee kommen, dass Gott tatsächlich Undankbare und Böse ausgrenzt oder abstraft oder urteilt. Aber das ist nicht wahr. Eine solche Moralität ist für Jesus nichts weiter als Selbstgerechtigkeit, die versucht, Gott auf die eigene Seite zu ziehen. Der australische Dichter John Mark Green trifft vermutlich eine unbequeme Wahrheit, wenn er anmerkt, die Selbstgerechten verurteilen und schreien gegen andere, um den Krach der Skelette in ihrem eigenen Schrank zu übertönen. In Wahrheit, sagt Jesus, ist Gott gut, auch zu den Undankbaren und Bösen. Und auch deshalb ist die gute Nachricht wirklich so gut. Und der amerikanische Pastor Tullian Chividian, ein Enkel des Evangelisten Billy Graham, hat einmal gesagt, die christliche Botschaft ist gut für Sünder, hat er gesagt. Sie ist gut für Sexabhängige, sie ist gut für Shoppingsüchtige, für Kontrollfreaks, für Ehebrecher, für Schuldverdränger, für Klatschtanten, für Alkoholiker, für Lügnerinnen, für Narzissten, für Sorgenmacher, für Egoisten, auch für die Zornigen, für die Arroganten, für dich und für mich. Jesus kam für Menschen, die immer wieder moralisch versagen. Denn solche Menschen sind die, die es wirklich gibt. Gott ist gut, auch zu Undankbaren und Bösen, auch für mich persönlich. Das ist wirklich eine gute Nachricht, denn undankbar bin ich oft auch. Und böse kann ich manchmal auch sein. Es ist die Güte Gottes, die uns einlädt, umzukehren, diesem Gott zu vertrauen und Jesus zu folgen. Wie hatte doch der Engel manchmal mal gesagt, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Gott ist gut zu Menschen, Gott will alle, denn Gott ist in sich selbst gut. Das ist es, warum die gute Nachricht wirklich gut ist. Und diese gute Nachricht, die der Engel damals in der Weihnachtsgeschichte verkündet hat, die breitet sich auf der Erde aus seit damals. Die haben seitdem zahllose Menschen erlebt. Zunächst die Jünger, die mit eigenen Augen gesehen haben, was Jesus gesagt und getan hat. Wie er Menschen gesund gemacht hat, sie geheilt hat, wie er gepredigt hat, wie er ihnen die Güte Gottes vor die Augen gemalt hat. Dann die Christen und Christinnen der zweiten und dritten Generation, die das verbreitet haben. Zum Beispiel ein Lukas und ein Theophilus. Und dann hunderte Millionen von Menschen durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, die das erfahren haben. Und jetzt, in diesem Moment, ich komme langsam zum Ende, kommt die gute Nachricht auch zu euch und zu mir. Nehmt wahr, wie gut die gute Nachricht ist. Gott lädt euch ein, ihm zu folgen. Ich wünsche euch das von Herzen, dass auch ihr euch darauf einlassen könnt. Manche vielleicht zum ersten Mal, andere vielleicht wieder ganz neu. Und dass ihr erlebt, wie gut Gott ist. Und dass Gott für Jesus Christus, für euch und für mich in diese Welt gekommen ist. Ja, die gute Nachricht ist wirklich gut. Und sie ist für alle da. Wie hatte doch der Engel gesagt, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Amen.